Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Shanli Anwar.
Aufstand gegen das Aussterben. Die Klimabewegung Extinction Rebellion hat vergangene Woche in über 60 Städten weltweit zentrale Plätze und Straßen blockiert, nicht nur in Berlin.
Diese Klimakatastrophe, wir spüren sie gerade schon hier in Deutschland. Wir befinden uns mitten im sechsten Massenaussterben der Geschichte. Täglich sterben bis zu 200 Arten aus. Das passiert gerade ziemlich schnell und das macht mir richtig Angst.
Angst, Schmerz und Trauer gehören zur Narrative von Extinction Rebellion, genauso wie ein sehr markantes Design. Über den schwarzen Kreis mit X in der Mitte, eine stilisierte Sanduhr auf knallbuntem Hintergrund, sprechen wir im Kompressor gleich ausführlich. Innenminister Seehofer hat sich in der Gamer-Szene am Wochenende nicht wirklich beliebt gemacht. In Bezug auf den Anschlag in Halle sagte Seehofer:
Viele von den Tätern oder den potenziellen Tätern kommen aus der Gamer-Szene. Manche nehmen sich Simulationen geradezu zum Vorbild. Man muss genau hinschauen, ob es noch ein Computerspiel ist, eine Simulation oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag. Und deshalb müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen.
Auf Twitter hagelte es daraufhin viel Spott. Der Verband der deutschen Gamesbranche, der distanzierte sich sofort. Und ja, es entsteht der Eindruck, als gäbe es keine Radikalisierung, vor allem von jungen Männern in der Gaming-Szene. Und als sei diese populäre Jugendkultur und gewisse Subkulturen absolut immun gegen rechts. Journalistin Michelle Jansen sieht das anders. Sie spielt selber Computerspiele, bloggt zu Kultur und Digitalem und am Wochenende hat sie auf Twitter versucht, die Verbindung in einem Teil der Gaming-Community nach rechts hin zu beschreiben. Hallo Frau Jansen.
Hallo.
Was macht denn ein Teil der Gaming-Community im Unterschied zu anderen Subkulturen Ihrer Meinung nach besonders anfällig für rechte Gedanken und Ideologien?
Also es gibt diese rechten Strömungen auch in anderen Subkulturen, wie dem Punk oder Fußball. Der Gaming-Bereich ist jedoch besonders anfällig dafür, weil er sich vergleichsweise wenig dagegen wehrt. Er liefert einen Nährboden für die Right-Wing-Pipeline, nennt man das, da die oft online genutzte problematische Sprache den Anti-Political-Correctness-Sprechgewohnheiten der Alt-Right-Ideologie entspricht.
Also diesen Begriff müssen wir uns nochmal genauer anschauen, den Sie gerade nennen, Right-Wing-Pipeline. Was ist damit genau gemeint?
Ja, diese Pipeline nutzt die eben erwähnten Sprachmuster, die sich bei vielen großen, besonders cis-männlichen YouTubern wie PewDiePie, der meist abonnierteste YouTuber weltweit, finden, um FeministInnen und Minderheiten abzuwerten. Genutzte Hilfsmittel sind neben der Sprache auch Memes und edgy Humor. Und daraufhin werden dann durch rechte Community Tabs bei 4chan oder 8chan und rechte YouTube-Kanäle einer Community aufgebaut, die aus besonders jungen Männern besteht, die sich auch Incels nennen. Das sind unfreiwillig zölibate junge Männer, die ihre Hassgedanken auf Feministinnen und auf Minderheiten und auch auf andere Männer, die sich dann Chats nennen, ausleben können.
Da sind jetzt sehr viele Anglizismen bei. Ich versuche es nochmal runterzubrechen für Menschen, die vielleicht nicht so in der Gaming-Community sich so auskennen, auch mit dem Begriff Incels sich vielleicht nicht so auskennen. Manch einer hat vielleicht schon mal toxische Männlichkeit gehört. Es geht im Grunde darum, dass bestimmte Sprachmittel, auch allein daran kann man es festmachen, auf YouTube, die bestimmte YouTuber nutzen, im Grunde schon bestimmte Feindlichkeiten implizieren. Kann man das so sagen?
Genau, ja. Also Incels sind, wie gesagt, der Begriff leitet sich von unfreiwillig Zölibat im Englischen ab. Und es besteht aus Männern, die sich selber in so eine Opferrolle spinnen. So die ganze Welt verschwört sich gegen sie, FeministInnen verschwören sich gegen sie, Minderheiten. Gerade schwarze Männer werden auch als Feindbild dargestellt in diesen Communities. Und daraus leitet sich dann ein Hass auf alle anderen ab.
Auch der Täter in Halle hatte sich ja ganz klar gegen Feministinnen und Feministen geäußert. Wenn wir jetzt nochmal ganz klar auf die Verbindung zu, Sie haben Alt-Right gesagt, zu den rechten politischen Bezügen schauen, wie äußert sich das?
Naja, das äußert sich eben in der Sprache, die ganz dezidiert anti-PC ist, also anti-political correctness, anti-feministisch und eben sexistisch und rassistisch. Und das sind Grundsteine, die sich eben auch in der Alt-Right, also in der rechten Community, finden. Und diese rechte Community nutzt die Gaming-Community und andere Jugendkulturen, andere Subkulturen, die diese Sprache und dieses Verhalten, diese Ideologie nutzen, um sich junge Männer in die rechte Community einzuladen, kann man ja so sagen? Ich weiß es nicht.
Es klingt so, als ob es im Grunde schon sprachlich allein gesehen oder auch weltbildermäßig Schnittmengen geben würde zwischen diesen verschiedenen Bereichen Gamer-Community, rechte Szene. Und das wird dann von rechter Seite ausgenutzt.
Genau, ja. Also es gibt gerade auf YouTube und die Gaming-Community sind nicht wirklich trennbar, weil viel online gestreamt und gezeigt wird. Und auf YouTube gibt es diese direkte Linie zwischen Gaming-YouTubern, die diese Sprache nutzen und normalisieren, und rechten YouTube-Kanälen, die diese Sprache auch nutzen und darauf aufbauen, dass sie normalisiert wird von anderen Leuten, damit sie nicht mehr so rechts aussehen und damit junge Leute, spezifisch junge Männer, da halt eher drauf reinfallen.
Somit würden Sie eigentlich dem Innenminister Seehofer recht geben, man muss diese Szene im Blick haben und auch diese Strukturen, die sich, ja, diese Schnittmengen, diese Überschneidungen, die es gibt, die müsste man deutlicher im Fokus haben.
Also ich würde Seehofer nicht zustimmen, weil ich glaube, Seehofer hat ganz andere Dinge im Blick, als tatsächlich im Blick sein müssten. Es geht nicht um Spiele, das ist nicht die Killerspieldebatte von vor ein paar Jahren. Es geht nicht darum, dass das Spiele und Gamer an sich verteufelt werden sollen, sondern dass man diese toxische und problematische Subkultur und diese Tendenzen, die es im Gaming unter anderem eben auch gibt, eher in den Blick haben sollte. Aber das liegt nicht an der Politik, sondern das liegt vor allem an denen, die online große Vorbilderrollen haben.
Also an YouTubern selber, die dann vielleicht Zeichen setzen sollten. Journalistin Michelle Janssen über den Einfluss der rechten Szene auf die Gamer-Community. Danke für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Sie rufen auf zum Aufstand gegen das Aussterben und wählen für ihre Botschaft ein ganz klares und markantes Design. Die Klimabewegung Extinction Rebellion. Unter anderem sind da zu sehen Raben, Spinnweben und Totenköpfe auf farbigem Hintergrund. Dazu immer wieder der schwarze Kreis und die x-förmig stilisierte Sanduhr, das Symbol für die davonrinnende Zeit. Das Design von Extinction Rebellion, das ist ziemlich auffällig. Und nicht nur im Berliner Stadtbild finden sich nach den Blockaden der letzten Woche noch Aufkleber, sondern vor allem auch bei den Online-Auftritten der Bewegung sind die Symbole ganz klar vertreten. Wofür dieses Design steht, haben wir mit Daniel Hornhoff besprochen, Professor für Theorie und Praxis der Gestaltung in Kassel, der sich zuletzt mit Design und politischer Ästhetik beschäftigt hat. Extinction Rebellion nutzt ja sehr intensiv soziale Medien. Zeichnet das diese Bewegung aus?
Ja, genau. Man könnte sogar die Frage stellen, wo findet eigentlich die Bewegung wesentlich statt? Sind das die öffentlichen Plätze? Sind das die aktivistischen Aktionen? Oder ist es die Kommunikation in den sozialen Medien, das ja Herbeiführen von Unterstützerinnen und Unterstützern durch die sozialen Medien? Ich erinnere mich an ein kleines Büchlein, das kürzlich erschienen ist und geschrieben worden ist von der Kunsthistorikerin Kerstin Schankweiler, die, glaube ich, auch in einem Gespräch dann mit dem Deutschlandfunk Kultur herausgearbeitet hat oder einfach mal die Frage gestellt hat, wo denn solche Protestformen noch tatsächlich stattfinden, wo der Ort dieser Protestformen sind. Sind es die öffentlichen Plätze oder sind es nicht viel eher die sozialen Medien, dass also quasi das Design des öffentlichen Auftritts so gestaltet wird, dass er in den sozialen Medien Verbreitung findet?
Also da ist online quasi zuerst gedacht, bevor man jetzt an den Straßenprotest denkt.
Ich würde fast sagen, es ist zugleich gedacht. Also man überlegt sich, welche ästhetischen Praktiken, welche ästhetischen Formen kann man in den öffentlichen Raum geben, sodass diese sich dann bei Videoaufnahmen, bei Fotografien direkt in den sozialen Medien verbreiten können. Das heißt, man denkt quasi schon seine Postproduktion mit und versucht sozusagen diese Bewegung medial elegant auszurichten.
Das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass dann eine Generation mitmischt, die digital sehr versiert aufgewachsen ist. Schauen wir uns diese Ästhetik doch nochmal an. Es ist schon ziemlich morbide. Also wir haben stilisierte Totenköpfe, Raben auf den Plakaten. Dann gibt es in den Videos, die online erscheinen, dumpfe, raunende Musik. Inhaltlich wird es oft sehr emotional. Es wird mit Angst, Trauer und Schmerz hantiert. Das ist im Grunde auch fast eine Art Weltuntergangsromantik. Also der Tanz am Abgrund, würden Sie das auch so unterstreichen?
Absolut, das ist eine Ästhetik der Katastrophe, eine Ästhetik des totalen Endes, so wird es zumindest versucht zu kommunizieren. Ich finde, auf einer ästhetischen oder jetzt Designebene löst sich das nicht so ganz ein, weil dieses Design doch sehr glatt und professionalisiert daherkommt. Man weiß ja auch, dass die Bewegung ja Agenturen beschäftigt und Profis der Kommunikation beschäftigt, die sich also genau mit der Frage auseinandersetzen, wie können wir das Design so gestalten, dass es möglichst glatt und eingängig wirkt. Also auf der einen Seite haben wir eigentlich einen Gestus der Katastrophe, der wird dann auch versucht sozusagen in Stilistiken zu übersetzen. Diese Stilformen allerdings wirken dann wiederum sehr angepasst und ich würde sagen gewöhnlich. Also es ist quasi eine Ästhetik des Morbiden, die aber nicht als eine Ästhetik des Morbiden auffällt.
Woran machen Sie das Gewöhnliche fest?
Naja, also vielleicht, wenn wir nochmal weniger jetzt über die Bilder sprechen, sondern über die Voraussetzungen der Bilder, über die Protestformen und über den Aktivismus, da könnte man ja schon sagen, das ist etwas, das jetzt gerade nicht besonders radikal wirkt oder überraschend wirkt. Im Gegenteil, man hat eigentlich eher das Gefühl, das ist so Volkstheaterstimmung oder Amateurtheaterstimmung, das da auf öffentlichen Plätzen aufgeführt wird. Jetzt auch das Besetzen von Kreuzungen und irgendwelchen Straßenzügen.
Und dann wird Yoga praktiziert.
Auch das findet ja noch statt. Also das sind jetzt keine Dinge, die einen irgendwie überraschen würden. Im Gegenteil, das sind eigentlich Protestformen, die sehr bekannt sind, die auch in vielfach anderen Kontexten schon angewandt worden sind und insofern eigentlich nicht als außergewöhnlich auffallen.
Blicken wir nochmal auf die Plakate, eben Totenköpfe, Raben, dann diese neonfarbenen Hintergründe, klares Design, Schrift wird da kombiniert in der Form, wie man es vielleicht auch von Theaterplakaten kennt. Also ist das so neonmorbide Staatstheaterästhetik?
Zum einen das und zum anderen würde ich sagen, führt uns das Design von Extinction Rebellion nochmal vor Augen, wie sich unterschiedlichste Protestformen ästhetisch anzugleichen beginnen. Jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich auch noch mal so ein bisschen geschaut, wie die sich eigentlich öffentlich zeigen. Und ich dachte erst, ich besuche Homepages der identitären Bewegung. Es gibt viele sozusagen Plakate, die auf gelbem Untergrund mit schwarzem Logo arbeiten. Und im Grunde genommen werden diese Bewegungen in ihrem Drang, ihr Design zu professionalisieren, ästhetisch austauschbar. Das geht sogar so weit, dass fast die Selbstverständnisse der Bewegungen, auch wenn sie sozusagen unterschiedliche weltanschauliche Ziele verfolgen, sich annähern. Auch bei Extinction Rebellion ist eine wirklich hierarchische Struktur zu beobachten. Es geht sogar um eine Ästhetik der Überwältigung, um ein Emotionalisieren breiter Bevölkerungsschichten. Und das sind sozusagen Muster und Handlungsweisen, die auf vielen anderen Protestplattformen in ähnlicher Weise zu beobachten sind.
Aber dann kann man ja sagen, dass vielleicht einfach die Stärke des Designs, die Wiedererkennbarkeit von beiden politischen Lagern erkannt worden ist, oder?
Zum einen das, aber gleichzeitig mangelt es an Unterscheidungsvermögen oder quasi an Signalen der Abgrenzung und der Unterscheidung. Wenn die Bewegungen auf einer ästhetischen Oberfläche austauschbar werden, fällt es den Bewegungen auch umso schwerer, ihre inhaltlichen Ziele zu kommunizieren.
Und dann muss man sagen, der starke Gestaltungswille führt dann vielleicht dazu, dass die eigentliche Intention geschwächt wird mit diesem guten Design?
Ich würde fast sagen, die Bewegung der Extinction Rebellion ist darauf ausgerichtet oder zumindest versucht sie das zu kommunizieren, sich als Graswurzelbewegung vorzustellen. Also eine Bewegung, die quasi von allen, von unten heraus organisiert und motiviert wird. Auf den Plattformen gibt es dann auch so Bastelanleitungen für Plakate und so weiter und so fort. Also da wird darauf gesetzt, quasi die Bewegung von unten nach oben stark werden zu lassen. Dann gibt es aber sozusagen diese dieses professionelle Design, das eigentlich genau diese Intention konterkariert.
Wenn wir jetzt das Design vergleichen, Sie haben jetzt schon die identitäre Bewegung angesprochen. Den Vorwurf gibt es ja wirklich öfter, dass das Design sich da sehr angenähert hat. Nehmen wir noch eine dritte Gruppe dazu, Fridays for Future. Wenn man jetzt diese verschiedenen Auftritte vergleicht, kann man dann sagen, bei Fridays for Future ist so, dass es am überzeugendsten ist, dadurch, dass der Designwille nicht am klarsten erkennbar ist.
Genauso könnte man das, glaube ich, gut formulieren. Er ist nicht so klar und eindeutig ersichtlich und wird nicht so demonstrativ quasi vor der Bewegung hergetragen wie jetzt bei Extinction Rebellion. Gleichzeitig gibt es ihn. Ne? Wir wissen ja, dass etwa dieses Schild, das Greta Thunberg in unterschiedlichen Kontexten postet und immer wieder zeigt, ja auch so ein Designsignal ist, so ein Marketing-Signal ist, das sehr früh während der Entstehung der Bewegung gesetzt worden ist und jetzt immer wieder auch gespielt wird und natürlich auch sozusagen mythologisiert und mythisch aufgeladen wird, dass sich im Grunde eine gesamte weltweit aktive Bewegung aus einem selbst gebastelten Schild sozusagen ergeben hat. Und das Signal, dass es hier um eine Graswurzelbewegung sich handelt, wird damit auch, denke ich, überzeugender gespielt.
Im Grunde müssen Bewegungen da aufpassen, vor allem Klimabewegungen, nicht zu professionell zu wirken, was Ästhetik und Design angeht.
Es ist so eine starke Gratwanderung. Also auf der einen Seite müssen sie quasi sich ästhetisch und medial und gestalterisch professionalisieren, ohne diese Professionalisierung als eine solche in den Vordergrund zu stellen, weil sie sich damit unmittelbar den Vorwurf quasi des reinen Marketinginteresses einhandeln. Also sozusagen die Professionalisierung als ein amateurästhetisches Vorhaben in den Vordergrund zu stellen, das ist eigentlich die Designaufgabe, die bei solchen Bewegungen zu beobachten ist. Denn einen gelingt es überzeugender, den anderen weniger.
Sagt Gestaltungsprofessor Daniel Hornhoff im Hinblick vor allem auch auf das markante Design der Klimabewegung Extinction Rebellion.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Zusammengestellt von Michael Leverkus.
Heute Abend wird der Gewinner des Deutschen Buchpreises bekannt gegeben. Aus mehr als 200 Kandidaten soll der beste Roman gekürt werden. Jeder der 7 Juroren musste rund 30 Bücher lesen. Nicht nur das sei ein Problem, sagt die Autorin Wiebke Poromka im Deutschlandfunk Kultur. Sie war in der Vergangenheit selbst Jurymitglied, unter anderem beim Leipziger Buchpreis.
Man liest am Ende sogar noch viel, viel mehr als 30 Bücher. Und das ist wirklich eine vertragte Sache. Man muss sich nämlich so eine Jury-Tätigkeit überhaupt erstmal leisten können, finanziell und zeitlich. Und das ist meiner Ansicht nach das sehr viel größere Problem des Deutschen Buchpreises. Und man konnte in den letzten Jahren immer wieder beobachten, dass Jurymitglieder nominierte oder später sogar ausgezeichnete Romane vorab rezensiert haben. Und damit haben sie also nicht nur ihre Verschwiegenheit unterlaufen, sondern auch die eigene Liste gefeatured. Und das ist, glaube ich, ein Problem, dem sich der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ganz dringend stellen muss.
6 Buchtitel sind auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis in der engsten Wahl verblieben. Der Gewinn ist mit 25.000 Euro dotiert. Erstmals haben Archäologen im Neckarraum ein Grabensystem eines jungsteinzeitlichen Dorfes entdeckt. Die Anlage bei Tübingen ist nach Einschätzung der Forscher der Uni Tübingen und des Baden-Württembergischen Landesamt für Denkmalpflege mehr als 7.000 Jahre alt. Auch das Grab einer Frau aus dieser Zeit wurde gefunden. Sie trug eine Kette aus Kalksteinperlen. Solche Schmuckstücke aus der frühen Jungsteinzeit waren bislang nur aus dem Balkanraum belegt, nicht aber in Süddeutschland. Die Forscher vermuten, dass die Einwanderung einer Bevölkerungsgruppe mit dazu beitrug, dass die Menschen in Mitteleuropa sesshaft wurden. Weitere Untersuchungen sollen die Entwicklung der Einheimischen von Jägern und Sammlern zu Ackerbauern und Viehzüchtern zeigen. Die Berliner Künstlerin Birgit Brenner erhielt den Kunstpreis der Stadt Wolfsburg, wie die städtische Galerie mitteilte. Die Jury würdigte besonders die Bildsprache ihrer gesellschaftskritischen Arbeiten zu Alltagsthemen wie Existenzangst, Paarbeziehungen oder das Älterwerden. Dabei stelle sie unter anderem analoge und digitale Sehmuster gegenüber, ebenso Perfektion und Do-it-yourself. Brenner ist bekannt für Arbeiten rund um Videomalerei, Zeichnung, Fotografie und Skulptur. Zum Preis gehört auch eine Einzelausstellung. Bis April werden in Wolfsburg neue Werke und Installationen von Birgit Brenner gezeigt. In mehr als 20 Kategorien wurde gestern der Opus Klassik Musikpreis, der Nachfolgepreis des Echo Klassik, in Berlin vergeben. Von Aufbruchstimmung sei wenig bei der Preisverleihung in Berlin zu spüren gewesen, sagt der Deutschlandfunk-Musikredakteur Rainer Pöllmann.
Das Ganze ist überhaupt ein einziges Vermittlungsprojekt, ein Stück, das jeder spielen kann, sagt da der Pianist Lang Lang und redet über Beethoven. Ich weiß nicht, ob man in einem Museum vor einem Rembrandt stünde und einem als erstes dazu einfiele, ach, das ist ein Bild, das jeder malen kann. Also Musik, klassische Musik als Kunst, wird überhaupt nicht in den Blick genommen. Klassische Musik ist hier ausschließlich Wohlfühlfaktor, leicht und lustig. In der Anbetungshaltung auch vor großen Künstlern, denn das sind ja die Umsatzbringer der Klassikbranche. Und es ist schon bezeichnend, dass die Preise, die mit nicht so viel Glamour-Faktor ausgestattet sind, dass die eben nur verlesen wurden.
Ausrichter für den Opus Klassik ist der Verein zur Förderung der klassischen Musik, in dem unter anderem Musiklabelveranstalter und Verlage vertreten sind.
Das Lesen der anderen.
Heute erscheint die neue Ausgabe der Zeitschrift Pop, Kultur und Kritik. Von SUVs über koreanische Boybands, also K-Pop, bis hin zu politischen Themen wie zum Beispiel Enteignung oder auch Football in den USA, wird so einiges in den insgesamt 19 Aufsätzen behandelt. Wir haben mit der Mitherausgeberin Anne-Kathrin Kohut gesprochen, die auch mit 2 Essays in der neuen Pop-Zeitschrift vertreten ist. Zum einen gehen sie ja darauf ein, auf die Wandlung und Entwicklung der Sozialfigur des Nerds in Bezug auf die Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast. Das ist eine Kölner Produktion der Firma Bild- und Tonfabrik. Welche wiederkehrende Narrative lässt sich an dieser Serie festmachen?
Ja, also How to Sell Drugs Online Fast, die Serie, die dieses Jahr zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, bezieht sich vor allem auf eines der bekanntesten Nerd-Klischees, würde ich sagen, oder Nerd-Narrative, nämlich die sogenannte Rache des Nerds. Mhm. Die kommt auf in den ungefähr 1980er Jahren, als die Nerd-Figur so einen gewissen Imagewandel durchlebt. Also bis in die 80er Jahre war der Nerd eigentlich eine sehr negativ besetzte Figur, vor allem in Teen-Movies oder Teen-Picks. Und ab da, also ab den 80er Jahren und natürlich auch im Zuge so erster Erfolge von Computerpionieren wie Bill Gates, kodiert sich diese Figur so sehr positiv um. Und ja, in diese positive Stimmung der Nerdfigur, würde ich sagen, setzt die Serie ein. Also der Hauptprotagonist Max Zimmermann, der hat sich sozusagen bestimmte Nerds zum Vorbild genommen. Also unter anderem Steve Jobs, das hat er so als Plakat an seiner Zimmerwand hängen. Und an diesen Nerds orientiert er sich und vor allem natürlich an dem späteren Erfolg dieser Nerds.
Und da ist eben da auch der leitende Spruch: Nerd today, Boss tomorrow.
Genau,
also der Erfolg ist miterzählt.
Genau, also
der erhoffte, muss man ja
sagen. Der erhoffte Erfolg, natürlich. Also die Frage ist, man erst dann so ein richtig echter Nerd, wenn man auch Erfolg hat oder eben gerade nicht. Aber auf jeden Fall ist das Narrativ so, dass er als Teenager ist man sozusagen der Ausgestoßene und als Erwachsener dann hat man den gewissen finanziellen Erfolg und zahlt es damit den Peinigern, den ehemaligen Peinigern heim.
Und Sie nehmen das so auseinander. Nichtsdestotrotz gibt es nochmal einen weiteren Schritt des Wandels, denn überhaupt, dass so eine Nerdfigur oft männlich besetzt ist. Ist das so festgelegt heutzutage?
Also ich würde immer noch sagen, dass das Bild des Nerds sehr männlich geprägt ist insgesamt und die Nerdfigur ist insbesondere eine US-amerikanische Figur und in Deutschland eigentlich erst relativ jung in der Rezeption, in den Diskursen angelangt und in den USA wird auch schon länger der Nerd als Figur gezielt kritisiert. Natürlich, weil er vor allem männlich ist und auch weil er vor allem ein weißer Mann ist und damit eben, also zugleich natürlich hat er aber diesen Opferstatus, ne, dieses am Rande der Gesellschaft sein und über diesen Opferstatus transportiere er, also das ist die Kritik, die gängige Kritik, die US-amerikanische, über diesen Status transportiere er eben sozusagen das Patriarchat so heimlich weiter, indem er natürlich sozusagen sich in der Randposition vor vielleicht andere Minderheiten stellt, die dadurch weniger zur Sichtbarkeit erlangen.
Jetzt ist der Nerd, auf den Sie als Sozialfigur eingehen, das eine vielleicht bekanntere Phänomen, ein anderes Phänomen, um das es in der Zeitschrift Pop geht, in dieser aktuellen Ausgabe, ist abgekürzt ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Was ist das überhaupt erstmal für ein Phänomen, dem da Maren Lickert in ihrem Aufsatz nachgeht?
Also ASMR ist eine Bezeichnung, die, glaube ich, relativ jung erst verwendet wird, für Personen, die auf bestimmte akustische Reize physisch reagieren. Also zum Beispiel mit Gänsehaut, mit einem Kribbeln auf der Kopfhaut, mit also irgendwas Körperlichem sozusagen. Und Maren Lickhardt hat festgestellt, dass es extra für diese Menschen mittlerweile im Internet und insbesondere auf YouTube Videos gibt, die quasi das Bedürfnis nach diesen physischen Reaktionen stillen. Das heißt, die gezielt Videos machen, wo geflüstert wird, wo auf einer Tischplatte getippt wird, wo was gekratzt wird. Also sozusagen, dass diese Trigger hervorruft, auf die man dann eben so physisch reagiert. Und gleichzeitig beschreibt sie das auch als eine Art Wellness-Phänomen. Also sie sagt, ASMR-Videos dienen den einen zur Erholung, haben aber natürlich dabei immer auch so eine gewisse pornografische Komponente. Also viele erregt es auch auf eine Art.
Das ist ein Fetisch.
Genau, also als Fetisch kann man das auch bezeichnen und sie steckt so ein bisschen das Feld ab, welche Effekte diese Videos eben auslösen auf Personen, die überhaupt darauf reagieren, denn tatsächlich reagiert nicht jeder darauf.
Also eine der ganzen neuen Erscheinungen, die in der Zeitschrift Popkultur und Kritik in der aktuellen Ausgabe behandelt werden. Anne-Kathrin Koth war das, Herausgeberin und Redakteurin. Übrigens erscheint Pop im Transkript Verlag und ist online erhältlich für 16,80 Euro. Dankeschön für das Gespräch.
Vielen Dank.
Es ist eine große Frage, das koloniale Erbe Europas und wie dieses Erbe überwinden. Um diese Frage ging es beim Berliner Festival After Europe. Das ging gestern in den Sophiensälen in Berlin zu Ende. Noch immer ist die Welt von der Kolonialisierung geprägt. Beispielsweise von den nationalen Grenzen, die damals gezogen wurden. Oder dem Nordgefälle mit der Vorstellung einer angeblich überlegenen europäischen Kultur. Und mit einem Europa, das sich immer mehr vor Migranten aus diesen ehemaligen Kolonien abschottet. Beim Festival After Europe gab es Diskussionen, Lesungen, Performances und Suppe.
Okay, Toscacina is not about manufacturing, it's more about this interstitial.
An diesem Wochenende werden die Berliner Sophienseele zum Kochstudio. Der Performance-Künstler und Soziologe Leone Contini hat Gemüse aus seiner toskanischen Heimat dabei. Eine Kürbisfrucht schöner als die andere legt er auf den Küchentisch in seiner Koch-Performance Toscacina. Das Foto hinter Contini zeigt einen chinesischen Bauern mit Setzlingen auf dessen toskanischem Acker. Eigentlich ein Erfolgskapitel im dicken Buch der Globalisierung. In Prato bei Florenz leben über 30.000 Migranten und Migrantinnen. In den 90er Jahren kamen sie aus China, um in der Textilindustrie zu arbeiten. Einige von ihnen haben sich mittlerweile selbstständig gemacht und bauen chinesische Gemüsesorten an. Das ist nachhaltiger als die Monokulturen mit Wein oder Tomaten. Trotzdem werden die Bauern von rechten Politikern angegriffen als Gefahr für die italienische Kultur und verdächtigt, heimlich genmanipulierte Pflanzen oder Drogen anzubauen. Contini zeigt Bilder von Polizeieinsätzen auf dem Feld. Der brodelnde Kochtopf neben ihm erzählt eine andere Geschichte. Die italienische Minestrone aus asiatischen Kürbissen schmeckt am Ende allen.
Das ist dekolonisierte Kunst.
Und darum geht es Kurator Julian Warner mit seinem Festival After Europe an diesem Wochenende in den Berliner Sophienseelen.
After Europe als eine gelebte Praxis. Viele Menschen leben schon entkoppelt. Die leben schon in bastardisierten, non-europäischen Zusammenhängen.
Die das Bild von der angeblich reinen europäischen Kultur und Identität in Frage stellen. Im Symposium zu dekolonialer Kritik am Samstagnachmittag prägt der Schweizer Soziologe Rohit Jain dafür den Begriff bastardisierte Ästhetik.
Heißt etwas Grenzüberschreitendes. Das heißt eben genau, statt Identitäten, die fix sind und voneinander getrennt und rein, Dinge halt zu vermischen. Und sich mal aufs Geratewohl mit jemandem in einen Prozess reinzugeben und nicht wissen, was rauskommt. Es geht schlussendlich um die Beziehungen und um die Machtverhältnisse und nicht darum, wer ich bin.
Machtverhältnisse, die ihre Anfänge in der Kolonialisierung hatten und sich in Visabestimmungen und Grenzkontrollen fortsetzen, auch für Münchner wie Julian Warner.
Meine Mutter geboren auf Jamaika, Vater geboren in Singapur. Und das heißt, wenn ich in Köln bei einem Theaterstück am Schauspiel Köln irgendwie den Leuten da Kolonialismus erkläre und dann nach München zurückkomme und dort von der Polizei als Einziger rausgezogen werde.
Dann ist es Zeit, auch ein europäisches Hauptnarrativ zu hinterfragen, das der Menschenrechte.
Die soziale Ungleichheit ist wie ein Nadelöhr, durch das wir durchgehen müssen, um auf der anderen Seite etwas anderes werden zu können.
Auf der Festivalbühne After Europe ist an diesem Wochenende diese andere Bastardwelt schon Realität. Der aus Korea stammende und in den Niederlanden lebende Performer Jaha Ku erzählt in Chukwo ein Kapitel moderner Kolonialgeschichte über die große südostasiatische Wirtschaftskrise Ende der 90er Jahre. Damals übernahm der Internationale Währungsfonds Südkorea quasi wie eine Kolonialmacht. Videoclips zeigen die Massenproteste gegen die verheerenden Sparmaßnahmen, an die sich auch Jaha Ku noch erinnern kann. Als er später nach Europa auswanderte, hatte er auch einen vollautomatischen koreanischen Chukwo Reiskocher im Gepäck.
Suddenly my rice cooker Kuku spoke to me.
Kuku가 맛있는 밥을 완성하였습니다.
Die drei Küchengeräte in der Performance geben nicht nur Ton, wenn der Reis gar ist, sondern fangen an, sich zu streiten. Wer kann besser Reis kochen? Wer hat recht? Die sprechenden Apparate oder die Menschen? Der IWF mit seiner Kapitalismuslogik oder die Demonstranten von damals? Statt zu antworten, erzählt Jaha Ku vom Selbstmord eines Freundes und zeigt Bilder von Bahnsteigtüren, die auf Südkoreas U-Bahnhöfen eingebaut wurden, um zu verhindern, dass sich Menschen vor die Züge werfen. Und mit einem Mal werden die vielen Ismen aus den Podiumsdiskussionen auf dem Festival erfahrbar. Kolonialismus, Rassismus, Kapitalismus. Welttheater in seiner schönsten Form.
Gerd Brendel über das Dekolonialisierungsfestival After Europe.